Deutschlandfunk. Hintergrund.
Westukraine, weit hinter der Front und doch mitten im Krieg.
Eine Produktionshalle am Rand von Kalusch, einer Stadt mit rund 60.000 Einwohnern am Fuß der Karpaten in der Westukraine. Boris Nikolenko zeigt die Maschinen. Sie wickeln silbrig glänzende Kunststofffäden von Spulen ab, verschmelzen sie zu stabilen Stäben. Am Ende entstehen daraus unter anderem Gitter für den Straßen- und den Hochhausbau. Die Firma heißt Imperativ. Boris Nikolenko ist ihr Geschäftsführer. Bald nach Beginn der russischen Großinvasion ist er mit vielen Mitarbeitern aus Charkiw im Osten der Ukraine nach Kalusch umgezogen.
Unser Betrieb war 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und wurde bereits in den ersten Tagen besetzt. Ich bin noch eine Weile in Charkiw geblieben, aber als die erste Rakete neben meinem Wohnhaus einschlug, wollte ich nicht mehr länger warten. Wir hatten 60 Angestellte. Der Betrieb hätte einen Monat Stillstand überbrücken können, aber nicht länger. Und so sind wir hier in die Nähe von Ivano-Frankivsk gekommen. Dieses Gelände lag brach, es passte für uns. Und so haben wir hier neu angefangen.
In der Halle in Kalusch wurden früher Farben hergestellt. Die Firma Imperativ ist fast mit ihrer gesamten Belegschaft umgezogen, erzählt die Mitarbeiterin Anelina Arutyunyan.
Wir haben die Produktionslinien hier komplett neu aufgebaut.
In unseren Betrieb in Charkiw sind Raketen eingeschlagen. Dort ist alles abgebrannt.
Hier in Kalusch hat es noch keine Luftangriffe gegeben. Anderswo in der Westukraine aber schon. Und manchmal fliegen Raketen auch über diese Stadt hinweg.
Wir haben Raketenangriffe bereits in Charkiw erlebt. Deshalb sind wir mehr oder weniger frei von Angst, wenn man das so sagen kann.
Derzeit hat die Firma Imperativ rund 40 Mitarbeiter. Sie produziert vor allem für den ukrainischen Markt, aber ein Teil geht in die EU, unter anderem nach Deutschland. 2023 lag der Umsatz bei rund 1 Million Euro. Der Gewinn bei immerhin rund 30.000 Euro.
Dafür, dass wir wieder von Null angefangen haben, ist das ein gutes Ergebnis.
Kalusch gilt als relativ sicher. Deshalb haben viele Binnenvertriebene hier Zuflucht gesucht, darunter auch mehrere Unternehmer. Im Rathaus von Kalusch präsentiert Andriy Naida, der Bürgermeister, Zahlen. Mehr als 5.000 Menschen hätten sie in der Stadt aufgenommen, knapp 10% der Bevölkerung.
Die Gesellschaft hier ist sehr offen. Die Menschen sind freundlich. Menschen, die Fremde nicht mögen, gibt es natürlich überall. Aber insgesamt freuen wir uns über die Vertriebenen und helfen ihnen so gut wir können.
Naida sagt das nicht ganz ohne Eigennutz. Der 45-Jährige will Kalusch zu einem Industriezentrum ausbauen. Die Stadt liegt verkehrstechnisch günstig zwischen den Zentren Ivano-Frankivsk und Lviv und hat große brachliegende Flächen für künftige Industrieansiedlungen. Dafür wirbt er innerhalb und außerhalb der EU. In 10 Jahren, meint Bürgermeister Naida, könne sich die Bevölkerung seiner Stadt verfünffacht haben. Er rechnet damit, dass sich noch viele Unternehmen ansiedeln werden.
Vor allem wollen wir guten Wohnraum und eine gute Lebensqualität schaffen. Wir werden Straßen und Gebäude reparieren, Sportanlagen und Freizeitzentren bauen, um Menschen aus anderen Teilen der Ukraine herzuholen. Die Binnenvertriebenen sind da ein großer Vorteil. Wir hoffen, dass wir genügend Geld vom Staat bekommen, um für sie guten Wohnraum zu schaffen.
Erstmal geht es aber auch in Kalusch darum, die Binnenvertriebenen, die schon da sind, zu integrieren. Eine Informationsveranstaltung in der Philharmonie von Kalusch. Rund 40 Menschen versinken im roten Polstergestühl. Es sind überwiegend ältere Frauen, alle sind aus umkämpften Gebieten geflohen. Bürgermeister Naida sitzt auf der Bühne. Eine Mitarbeiterin des Arbeitsamtes steht an einem Pult und beantwortet Fragen. Eine der Frauen hat bis zu ihrer Flucht gearbeitet. Nun weiß sie nicht, ob ihr Arbeitgeber noch existiert und ob sie eine offizielle Kündigung benötigt, um in Kalusch Unterstützung zu beantragen oder einen neuen Arbeitsvertrag abzuschließen. Eine andere erkundigt sich, wie viele Jobangebote sie ablehnen darf. Der Vertriebenenrat hat die Veranstaltung organisiert. Solche Räte existieren in vielen ukrainischen Gemeinden. Ira Kramchaninova hat den in Kalusch mitgegründet.
Viele Leute wohnen schon lange in Kalusch, wissen aber immer noch nicht, wie sie sich zum Beispiel in der Poliklinik anmelden. Sie haben Fragen zur Arbeitsvermittlung und zu Ausbildungsplätzen für ihre Kinder. Gemessen an anderen westukrainischen Städten gibt es in Kalusch viele freie Arbeitsstellen. Sicher gibt es Menschen, die keine Stelle in ihrem Beruf finden. Lehrer zum Beispiel brauchen wir nicht. Aber wer bereit ist, umzuschulen, findet etwas. Das ist kein großes Problem.
Ira Kramchaninova ist selbst aus Kharkiv geflohen. In Kalusch arbeitet die Juristin für eine Nichtregierungsorganisation. Sie heißt Chisti Serza Kalusch, also reine Herzen Kalusch, und unterstützt unter anderem Vertriebene.
Anfangs drehten sich ihre Fragen vor allem um den alten Arbeitsplatz, darum Arbeitsnachweise zu beschaffen oder darum Kriegsverbrechen zu dokumentieren, zum Beispiel wenn Wohneigentum zerstört wurde. Jetzt geht es um Testamente, um Grundbuchfragen und so etwas. Im Prinzip unterscheiden sich die juristischen Probleme der Vertriebenen kaum noch von denen der Einheimischen.
Bei aller Solidarität, die es in den nicht umkämpften Gebieten für die Vertriebenen gibt, konfliktfrei ist die Situation nicht. Auch nicht in Kalusch, erzählt Sascha Hortiv, Psychologin bei Chisti Serza Kalusch.
Zu Beginn der Vollinvasion ging es ums Geld. Vertriebene bekamen Unterstützung, Einheimische nicht. Das hat für Unmut gesorgt, denn die Einheimischen waren auch vom Krieg betroffen, zum Beispiel weil die Preise gestiegen sind. Ein anderer Streitpunkt war die Sprache. Die meisten Menschen im westlichen Teil der Ukraine sprechen Ukrainisch. Die meisten Menschen im östlichen Teil des Landes sprechen Russisch. Russisch wird jetzt als Sprache des Aggressors wahrgenommen. Viele Leute waren deshalb aggressiv den Vertriebenen gegenüber. Aber das hat sich gebessert.
Situation get better.
Die Organisation Chisti Serza Kalusch hat eine Handvoll Räume in einem ehemaligen Kindergarten gemietet. Am Nachmittag spricht Sascha Hortiv mit 6- bis 10-jährigen Kindern über Gefühle. Sie zeigt Fotos von Menschen, deren Gesichter die verschiedensten Emotionen ausdrücken. Ekel, Angst, Freude, Schuldgefühle. Die Kinder sollen lernen, Gefühle zu erkennen, die eigenen wie auch die anderer Menschen, damit sie besser damit umgehen können. Hortiv achtet darauf, Kinder von Einheimischen und von Vertriebenen zusammenzubringen.
Kinder von Vertriebenen sind manchmal ein bisschen verschlossen. Sie haben Angst, mit anderen Kindern zu sprechen. Wenn sie miteinander reden und gemeinsam lernen, schließen sie Freundschaft. Das hat einen guten Einfluss auf ihre Psyche. Einheimische Kinder wirken erstmal psychisch ganz okay, aber sie haben Angst vor Luftalarm. Und Kinder aus Familien von Militärs oder Veteranen sind manchmal aggressiv. Kinder aus den Familien von Vertriebenen haben gleichfalls Angst vor Luftalarm, aber auch andere Ängste.
Fear of air alarms. Fear in total.
Selbst im Westen der Ukraine gibt es mittlerweile fast täglich Luftalarm. Dazu kommt bei vielen Menschen die Sorge um Angehörige oder Freunde in der Armee, die Angst um Verwandte, die nahe der Front leben, die Trauer um Gefallene oder zivile Opfer. Viele Männer im wehrpflichtigen Alter fragen sich ständig, ob sie einberufen werden. Oder sie haben ein latent schlechtes Gewissen, weil sie sich nicht für den Kriegsdienst gemeldet haben. Nur auf den ersten Blick scheint das Leben im Westen der Ukraine trotz des Krieges weitgehend normal. Im historischen Zentrum von Lviv, der größten Stadt der Westukraine, holen Bauarbeiter Pflastersteine aus dem Straßenbelag. Die Altstadt soll barrierefrei werden. Cafés und Kneipen sind voller Gäste. Sogar Touristengruppen sind da, allerdings nicht aus dem Ausland, sondern aus anderen ukrainischen Regionen.
What is courage? To look in the mirror. What is strength? To find a foothold. What is victory? To feel the wind.
Im Rathaus präsentiert Bürgermeister Andrei Sadovy einen Werbefilm für das Vorzeigeprojekt der Stadt, das Nationale Reha-Zentrum. Hunderte Verwundete, Zivilisten und Soldaten wurden hier bereits mit modernen Prothesen versorgt. Darunter Jana Stepanenko. Das Mädchen verlor bei einem russischen Raketenangriff auf den Bahnhof von Kramatorsk beide Beine. Kürzlich lief sie beim Boston-Marathon trotzdem 5 Kilometer mit. Sadovy spricht von der großen Verantwortung, die er für die Stadt, für die Wirtschaft von Lviv, aber auch für das Land trage.
My priority today support Ukrainian Army.
Für mich hat es Priorität, die ukrainische Armee zu unterstützen. Wir sehen dafür rund ein Fünftel unserer Haushaltsmittel vor. Wir kaufen militärische Ausrüstung aus hiesiger Produktion und senden sie an die Front. Die wirtschaftliche Lage in Lviv ist gut, die Wirtschaftsleistung steigt und wir unterstützen auch Veteranen, die Firmen gründen.
Lviv sei insgesamt eine sichere Stadt, so Sadovy.
Ab und zu fliegen russische Raketen und Drohnen an. 90% davon wehren wir ab, aber wir verbringen viel Zeit in Schutzräumen.
In den vergangenen Wochen hat Russland seine Angriffe auf das Gebiet Lviv intensiviert. Die Soziologin Natalia Otrischenko spricht von einer neuen Phase der Bedrohung. Zum Interview kommt sie etwas später. Sie musste noch zur Post, die war aber wegen Luftalarms zunächst noch geschlossen.
Wir müssen zwischen objektiver Sicherheit und Sicherheitsempfinden unterscheiden. Die objektive Sicherheit kann man an der Zahl der Explosionen in der Stadt messen. Die subjektive Sicherheit hängt dagegen von vielen Faktoren ab. Die Schule meiner Patentochter zum Beispiel wurde bei einem Drohnenangriff im Januar beschädigt. Da wird ein Angriff auf einmal sehr persönlich und ist nicht mehr abstrakt. Ebenso, wenn es einen Ort trifft, der dir etwas bedeutet. Der Tod von Viktoria Amelina, einer Schriftstellerin aus Lviv, nach einem russischen Angriff auf Kramatorsk im vergangenen Juli, hat sich auch sehr stark auf das Sicherheitsgefühl hier ausgewirkt. Und das, obwohl sie hier nicht umgekommen ist. Also, das Sicherheitsgefühl ändert sich mit der Zeit. Und es hängt auch von der Zahl der Angriffe ab. Denn jeder Ort in der Ukraine kann ein Ziel sein.
Because any location in Ukraine could be a target.
Auch die deutschen Unternehmer in der Region sind nervös. Viele meiden den Kontakt mit Journalisten, wollen sich nicht exponieren aus Angst, Ziel russischer Angriffe zu werden. Einer ist trotz allem zu einem Interview bereit, wenn weder sein Name genannt wird, noch der Ort, an dem sein Unternehmen arbeitet. Der Deutsche öffnet eine schwere Tür zu einem Flachbau. Draußen sind Betonblöcke und große Sandsäcke übereinander gestapelt. Im Innenraum sind Paletten zu Sitzbänken montiert, darauf Polster. Platz für 700 Leute.
Eigentlich waren es Garagen mal gewesen. Das ist unser sicherster Platz. Weil wir haben ja nur 3 Minuten Zeit von Alarmierung bis zum Erreichen vom Schutzraum.
Das Unternehmen hat vor 20 Jahren in der Ukraine begonnen. Es beliefert den europäischen Markt, da war es vorteilhaft, direkt hinter der EU-Außengrenze zu produzieren. Sobald die Sirenen ertönen, muss die gesamte Belegschaft in den Schutzraum.
Die Angst ist ganz klar da. Das ist ohne Frage auch für unsere Mitarbeiter. Also wenn so eine Drohne in der Nähe ist und kurz vorm Drüberfliegen, dann kann man hier bei 400 Leuten wirklich eine Stecknadel fallen hören. Da hat jeder eingeatmet. Und wenn sich das Geräusch entfernt, auch ausgeatmet. Das geht dann kollektiv.
Die Luftangriffe sind nicht das einzige Problem des Unternehmens. Ein anderes ist die Einberufung. Mehrere Mitarbeiter sind bereits an der Front. Einige haben sich freiwillig gemeldet. Die meisten wurden eingezogen. Einige sind tot, andere wurden schwer verletzt. So gut es geht, hat sich das Unternehmen vorbereitet.
In unserem Unternehmen haben wir ein Schattenkabinett gegründet. Ich möchte es mal so umschreiben. Eine Struktur komplett mit Frauen. Und wenn jetzt Männer vermehrt eingezogen werden, dann ersetzen die Damen, die dann schon geschult sind, auf diesen Arbeitsplätzen.
Eines der größten Probleme sei aber das Misstrauen von Kunden im Ausland, sagt der deutsche Unternehmer. Offenbar aus Angst, der Betrieb könne wegen des Krieges irgendwann nicht mehr liefern, schließen sie keine neuen Verträge ab. Und das, obwohl bisher alle Lieferfristen eingehalten wurden. Ein Tiefschlag, sagt der Mann, fast schlimmer als die Sorgen und der Stress, den die Luftalarme verursachen.
Wir haben ja noch das Glück, dass wir über die Grenze können und dass wir auch einen großen Teil jetzt seit dem Krieg auch woanders sind in der Welt, was die Ukrainer nicht haben. Ja. Die müssen das wirklich jeden Tag aushalten und das ist Wahnsinn, was das für eine Leistung ist. Ja.
Sie halten es nicht nur aus, sie planen für eine Zukunft in der Ukraine. Sie haben keine Alternative. In der Kleinstadt Sambir im Gebiet Lviv stellt die Firma Sem Technology umweltfreundliche Verpackungen her. Pappen für Melonen und Pappschälchen für Erdbeeren zum Beispiel. Zwei Drittel der Produktion gehen in die EU, ein Drittel bleibt in der Ukraine. Volodymyr Kovtonenko, der Geschäftsführer, zeigt auf Halterungen für Kaffeebecher.
Schon seit 10, 15 Jahren ist die Coffee-to-go-Kultur in der Ukraine sehr beliebt. Die Ukrainer haben einen sehr flotten Lebensstil. Wir haben keine Zeit, in Cafés zu sitzen. Wir trinken den Kaffee unterwegs und wir sind immer in Eile. Vor ein paar Tagen gab es im Internet ein Video aus Kiew, kurz nach einem Raketenangriff. Da wurden die Fenster eines Cafés zerstört und die Frau hinter dem Tresen hat einfach weitergemacht. Jeder braucht Kaffee, sogar nach einem Raketeneinschlag.
Auch Sem Technology ist aus frontnahen Gebieten hierher in den Westen der Ukraine umgezogen. Die Firmenzentrale mit der Logistik befand sich ursprünglich im Gebiet Zhytomyr nahe der Grenze zu Belarus. Produziert wurde im Gebiet Saporischja in der Südukraine. Dort steht jetzt nur noch eine Produktionslinie. Sie stellt Eierpappen her, das gilt als strategisch wichtig. Die übrigen Maschinen wurden abmontiert, mit der Bahn nach Sambir transportiert und wieder aufgebaut. Hier stehen auch neue Maschinen. Es war ohnehin geplant, einen Standort in der Nähe der EU-Grenze aufzubauen, räumt Kovtonenko ein. Nun wurden der Umzug und die Erweiterung sogar staatlich gefördert. In gewisser Weise haben sie vom Krieg profitiert. Es wäre ihm allerdings lieber gewesen, er hätte diese Schritte komplett aus eigener Tasche finanzieren müssen, sagt Kovtonenko. Auch er hat bereits Mitarbeiter verloren.
Es ist sehr wichtig, gerade jetzt Geschäftsfelder in der Ukraine weiterzuentwickeln, die Wirtschaft am Leben zu erhalten und Steuern zu zahlen.
Stepan Kuibida ist in der Gebietsverwaltung von Lviv für Wirtschaftspolitik zuständig. Er freut sich, dass die Unternehmer aus dem Osten des Landes frischen Wind in das Geschäftsleben der Westukraine bringen.
Geschäfte in Lviv und Business in Kharkiv, das sind zwei verschiedene Philosophien. Die Unternehmer in Lviv trinken gerne Tee, sitzen, denken, reden, wägen ab. Die Wirtschaft in Kharkiv ist schnell, scharfsinnig, beißt zu, nimmt sich, was ihr zusteht.
Jede Region habe im Krieg ihre eigene Rolle, betont Kuibida.
In jedem Staat, der Krieg führt, gibt es Regionen weit hinter der Front, wie zum Beispiel die Gegend um Lviv. Es gibt die Front und Regionen nahe der Front. Jede muss ihre Funktion erfüllen. Wahrscheinlich haben wir gewisse Vorteile. Unsere Wirtschaft hat kein astronomisches Wachstum, aber sie ist stabil. Und das ist zurzeit viel wert.
Kuibida und die Unternehmer in der Region hoffen auf einen Boom, sobald der Krieg vorbei ist. Wann es soweit sein und wie die Ukraine dann aussehen wird, vermag derzeit niemand vorherzusagen.
Das war der Hintergrund. Westukraine, weit hinter der Front und doch mitten im Krieg. Von Gesine Dornblüt. Redaktion Gerwald Herter.